Ja, Sie haben das schon gelesen und vielleicht auch wahrscheinlich gesehen auf dem Bild. Ich möchte heute Abend als zweiten Text lesen, wie es weitergeht, im Anschluss an das Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert. Markus 14, Vers 32, folgende, da heißt es: Sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt, und Jesus sagte: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber, Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, schläfst du etwa? Konntest du nicht eine Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper schwach. Danach ging er wieder weg und betete noch einmal und wiederholte seine Bitte. Als er wieder zu ihnen zurückkehrte, da waren die Jünger schon wieder eingeschlafen. Denn sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zu ihnen zurückkam, da sagte er: Schlaft ihr noch immer? Ruht ihr noch immer aus? Geht genug damit, es ist soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Der Verräter ist da. Das, was im Anschluss erzählt wird, das hat mich schon immer besonders angesprochen und berührt, weil der Gegensatz eigentlich nicht stärker sein kann. Erst der Lobgesang, die Öllampen waren an im Schein, das gemeinsame Mahl im engsten Jüngerkreis, das Festessen zur Befreiung aus Ägypten. Ja, und dann plötzlich ist das so wie ein anderer Film. Der Gang nach draußen in die Nacht, dieses bedrückende Schweigen auf dem Weg zum Ölberg. Ja, und schließlich die ernüchternde Erfahrung, wie einsam man auch unter Freunden sein kann. Und darüber kann auch die enge Tischgemeinschaft beim Abendmahl nicht hinwegtäuschen. Vermutlich hat jeder von uns schon mal so eine Situation erlebt, wie das ist, wenn so an der Tischgemeinschaft plötzlich so die Stimmung kippt. Das kann manchmal nur durch eine Bemerkung sein, durch einen Satz, den irgendjemand gesagt hat. Auf einmal betretenes Schweigen oder peinliches Schweigen oder Erschrecken. Die Stimmung verändert sich. Ja, auch den Jüngern geht es so. Als Jesus in dieser Passaliturgie, sie waren ganz normal in ihrem Film drin, den sie jedes Jahr immer wieder erlebt hatten in ihrer Gewohnheit, als er dann Brot und Wein nimmt und auf einmal aus dieser Liturgie ausbricht. Und auf einmal von seinem Blut und von seinem Leib redet. Das muss ein Erschrecken gewesen sein. Und man hat den Eindruck, die kommen innerlich noch gar nicht so schnell mit. Was mag ihnen da durch den Kopf gegangen sein? Können wir nicht einfach so weiter feiern? Ungetrübte Gemeinschaft mit Jesus? Er ist doch der Herr. Und wenn er dann schon unbedingt gehen muss, warum denn nicht durch eine richtige Himmelfahrt, so wie das Elia erlebt hat? Als Sohn Gottes. Warum? Warum muss er jetzt hinaus in die Nacht? Ja, und Sie ahnen, dass der Weg in diese Finsternis, dass er noch viel mehr umfasst als der Weg in die Dunkelheit des Ölberges. Ich merke, dass an diesem Wechsel dieses Gründonnerstagabends, und wir haben ja meistens immer nur den ersten Teil im Kopf, da wird noch einmal die Frage nach der Passion laut. Nämlich diese Frage, warum denn dieser Weg ans Kreuz, wenn die Auferstehung doch am Ende doch kommt und das letzte Wort hat? Oder anders gesagt im Bild des Abendmahls, warum muss das Brot denn erst gebrochen werden, bevor wir es geschenkt bekommen und aus Jesu Hand empfangen und uns davon stärken lassen? Und vielleicht ist das manchmal auch unsere Lebensfrage und eine Lebensfrage, weil wir uns doch viel lieber im hellen Abendmahlsaal und dann am Ostermorgen aufhalten, als im dunklen Garten Gethsemane. Aber diese Tage, in denen wir jetzt stehen, nämlich genau dazwischen, die erzählen gerade davon, dass der Weg zum Ostermorgen nicht im Garten Gethsemane und am Hügel von Golgatha vorbeigeht. Ich bekam vor ein paar Tagen so einen Werbenewsletter, kommt ja ständig vor, der war überschrieben, Freitag ist Ostern. Und im Text stand, am Freitag ist es soweit, die Osterfeiertage beginnen. Verschenken Sie jetzt einen Tag Wellness. Die Passion und Karfreitag, die tauchen in der Wahrnehmung überhaupt nicht auf. Die Auferstehung wahrscheinlich auch nicht. Aber das hat für mich nochmal so entlarvt. Und ich meine, wenn Sie so geschrieben haben, vielleicht mal eine Mail, haben Sie geschrieben, ich wünsche Ihnen ein frohes Karfreitagswochenende? Nein, wir sagen ein frohes Osterwochenende. Und ich muss ja gestehen, mir geht das ja auch so. Diese Nacht im Garten ist mehr als eine kurze Episode und das Kreuz ist mehr als eine Durchgangsstation zum offenen Grab. Jesus sucht diese Dunkelheit auf, weil es dabei um die Dunkelheit unseres Lebens geht. Und er teilt diesen Weg, der eben das Dunkel und das Sterben nicht einfach so übersprungen hat. Er wählt an diesem Abend den Weg genau dorthin, wo längst alle Lichter ausgegangen sind, nicht nur bei den Jüngern, weil er uns gerade da begegnen will und bei uns sein will. Ich weiß nicht, wie Ihr persönlicher Garten Gethsemane aussieht. Heute vielleicht oder in der vergangenen Zeit. Auf dem Weg, den Jesus mit uns geht, da kommt er vor. Und selbst da, wo wir uns von ihm abgewandt haben, wo wir ganz weit weg sind vom Licht von ihm, da winkt er uns nicht einfach von Ostern herüber, sondern er kommt uns aus der Dunkelheit heraus entgegen. Und deshalb der Garten Gethsemane, deshalb der Freitag und der Samstag und ebenso die Todesstunde am Kreuz. Jesus geht den Weg mit, der uns wirklich trifft. Und das nicht nur für seine Freunde, sondern auch für die, die sagen, für mich ist er schon lange gestorben. Ja, er stirbt nun nicht nur für die Gottlosigkeit, sondern auch in der Gottlosigkeit und Gottverlassenheit, um uns da zu erreichen. Und dieser Gedanke, der ist mir so unglaublich tröstlich geworden, weil diese Zwischenzeit eine Hauptzeit für ihn ist. Ja, und so erleben wir das in dieser Szene neu, wie Jesus das miterleidet, was die Jünger in diesem Moment in ihrem Herzen ausmacht, nämlich Dunkelheit und vor allem Müdigkeit. Mir ging es oft so, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, da schwang so innerlich so ein bisschen Unverständnis mit, fast so ein Vorwurf. Mensch, schaffen die das dann nicht noch mal einfach nur mit Jesus wach zu bleiben? Gerade jetzt, wo er ihnen auch noch ganz offen gesagt hat, wie es um sie steht. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, ich brauche euch. Und so könnte man die Worte Jesu hinterher auch verstehen, als er sie dreimal wecken muss, einfach nur enttäuscht. Strengt euch doch wenigstens mal ein bisschen an. Aber wird das den Jüngern gerecht? Wie ist das denn mit dem Kampf gegen das Einschlafen? Da kann doch wahrscheinlich jeder von uns mitreden. Wenn die Schwere sich mit aller Macht so auf einen legt, wenn man dann plötzlich wieder hochfährt und überhaupt nicht weiß, wo man gerade ist oder wie einem geschehen ist. Und dann werden so die Augenlider schwer wie Blei und der Kopf sinkt unwillkürlich nach vorne. Manche kennen das von dem abendlichen Runde vor dem Fernseher, wo man von den Tagesthemen vielleicht mal gerade den ersten Teil noch mitkriegt. Oder noch viel gefährlicher beim Autofahren, so in der Nacht hinein. Und dann merken wir, die echte Müdigkeit, die ist keine Frage des guten Willens, an den man appellieren kann, sondern ein Zeichen, dass ich an meine Grenzen gekommen bin, dass mein Akku einfach leer ist. Und diese Art von Müdigkeit, die kann man nicht einfach so bewältigen, indem man jetzt den nötigen Schlaf einfach annimmt oder ein paar Stunden wieder neu auftankt. Ja, und viel schwerer ist es, wenn so eine Müdigkeit auch ein ganzes Leben gelegt, sich auf das Leben gelegt hat, wenn jeder Tag so schwer ist wie Blei. Ja, oder wenn sogar jemand zu einem anderen Menschen sagen muss, ich bin müde an dir geworden. Das lässt sich nicht einfach so mit einem kurzen Mittagsschlaf beheben. Und auch in unserem Glauben ist das uns nicht ganz fremd, wenn wir feststellen müssen, das, was uns einmal so wichtig war, mit wachem Herzen bei Jesus zu sein, das ist eingeschlafen, ohne dass ich es wollte und das nicht nur einmal. Ich glaube ganz fest, dass bei den Jüngern im Garten Gethsemane so unterschiedliche Arten von Müdigkeit zusammenkamen. In einem anderen Evangelium, da heißt es, er aber fand sie schlafend vor Traurigkeit. Und wie reagiert jetzt Jesus hier? Dreierlei fällt mir auf. Zunächst, er erkennt ihr Ringen um die das Wachbleiben an. Er erkennt ihre Grenze und er akzeptiert sie. Der Geist ist willig, aber das Fleisch, so heißt es bei Luther, ist schwach. Das weiß Jesus nur zu gut. Und dieser Satz, der ist nicht zu Unrecht in unsere Redensarten eingegangen. Jesus weiß, dass seine Jünger hier an die Grenze gekommen sind und nicht mehr die Kraft haben, ihm zu folgen. Und trotzdem lässt er sie nicht einfach. Und das ist das Zweite. Er geht mehrfach hin, um sie wachzurütteln. So ist Jesus. Er sieht nicht einfach zu, wie wir und sie damals in den gefährlichen Schlaf absinken, sondern er hilft uns und er kämpft mit uns gegen die Müdigkeit unseres Lebens. Sind Sie schon mal so richtig wachgerüttelt und aufgerüttelt worden? Und ich meine in anderer Weise als auf dem Sofa. Es gibt ja so ganz unterschiedliche Arten, wie Gott uns wachrütteln, aus dem Schlaf holen kann. Manchmal kann das durch ein Ereignis sein, wo wir vielleicht sogar mal über uns selber erschrecken. Oder auch gestärkt und ermutigt werden, wie damals der Elia in der Wüste, wo er im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde geworden ist. Vielleicht kennen Sie diese Geschichte, wo der Engel kommt und ihn aufrüttelt und Brot und Wasser hingestellt hat und sagt, wach auf, du sollst noch einen weiten Weg gehen. Doch schließlich das Wichtigste, während die Jünger trotzdem immer wieder wegdämmern und ebenso ihre Hoffnung und ihr Glaube, da ringt Jesus für sie im Gebet mit Gott. Und ich finde das eines der tröstlichsten Bilder in der Passionsgeschichte. Unser verschlafenes Leben, das mit all seinen Grenzen, mit seiner Müdigkeit kämpft, das ist getragen und begleitet von dem Gebet Jesu für uns. Und das nicht nur in dieser Nacht, sondern immer. Die katholischen Geschwister, die lieben das ja, diese Gewohnheit, wenn sie in eine Kirche gehen und dort für ein Anliegen ein Licht anzünden. Und ich glaube, das Besondere, ich habe es nur noch nicht wirklich gemacht, meine Kinder vielleicht schon mal, wenn wir zusammen da waren, aber ich habe hinterher gedacht, warum ist das nur ein katholischer Brauch? Denn wir machen uns damit bewusst, ich gehe jetzt hier wieder raus, aber mein Anliegen, das ich genannt habe bei Jesus, das bleibt bei ihm und es wird von ihm im Gebet weiter mitgetragen, auch wenn ich ganz woanders bin, auch mit meinen Gedanken. In dem Abendmahlsbericht von Lukas, da wird ein ganz wichtiger Satz berichtet, den Jesus zu Petrus sagt, weil er schon weiß, was gleich in Gethsemane mit den müden Jüngern passieren wird. Da sagt er nämlich, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und lass uns das an diesem Abend mitnehmen. Unser Leben, unser Kämpfen, unser Versagen, unser Müdesein und auch unser Aufwachen. Das ist begleitet durch Jesu Gebet für uns und getragen. Und es durchbricht diese Grenze und es trägt uns durch unsere Nacht hindurch in das neue Leben hinein. Amen.